Grandios, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und ich darf heute den Till Vitus Paschke begrüßen von HCL. Jetzt habe ich deinen gesamten Namen genannt, Till. Ich freue mich, dass du da bist. Magst du zwei, drei Sätze zu dir und auch zu HCL sagen?
Ja, gerne. Danke, Jubin, dass ich heute dabei sein darf. Ja, wie gesagt, ich bin der Till. Bin jetzt schon seit 4 Jahren bei HCL. Lange Laufbahn in verschiedenen Unternehmen. War mal bei der IBM, war mal bei Oracle und habe dies und das gemacht und verkaufe schon sehr lange Customer Experience Software. Wer ist HCL? HCL kennt man jetzt nicht so direkt, vor allem die HCL Software nicht. Also HCL selber gibt es ja schon seit 1976 und die HCL-Familie hat tatsächlich über 230.000 Mitarbeiter mittlerweile. Und wir sind da eine kleine Business Unit mit 9.000 Mitarbeitern. Seit 5 Jahren gibt es die HCL Software. Wir haben eben ein paar Produkte übernommen von der IBM und haben da die Wurzeln abgeschnitten und alles auf einen Cloud-Native-Stack gebracht, damit wir da möglichst viel Innovation reinbringen können.
Und das ist vielleicht auch direkt unser Anknüpfungspunkt. Ne? Wir machen ja 20 Jahre die Software-Stacks, die wir im Portfolio der HCL sind oder größtenteils im Portfolio der HCL. Daher ist ja die Partnerschaft, ich sag mal, zu euch, zu einigen Ex-IBMern, auch zu den neuen HCLern, also ist ja gefühlt über 20 Jahre alt. Aber die Technik ist jetzt mega cool geworden und das ist deswegen umso besser, dass wir jetzt sprechen, weil es ist halt nichts von dem Alten, sondern es ist alles, ja, komplett neu. Aber jetzt fahren wir mal direkt mal in die Bütt rein, weil die meisten fragen sich dann ja schlussendlich, was ist denn jetzt so neu? Ne? Also alle reden über Mach und Headless. Da kann man aus meiner Sicht auch unterschiedlicher Meinung sein. Wie steht ihr denn dem Thema Mach gegenüber und wie seid ihr Mach oder nicht? Oder was ist eure Ausrichtung?
Ja, ich hatte es ja schon gesagt. Wir sind Cloud Native, voll containerisiert. Einfach vor dem Hintergrund, dass wir möglichst viel Innovationen in kürzester Zeit in das Produkt reinbringen wollten, könnten und mussten und es auch getan haben. Viele auch in Zusammenarbeit mit unseren großen Kunden und auch mit den mittleren und kleineren Kunden natürlich. Wir sind auch Headless, das können wir sehr gut. Wir können auch B2B, B2C, D2C, B2B2C und das ganze Spektrum auf einer Plattform. Wir haben natürlich auch einen API-First-Ansatz. Ganz klar, wir kommen immer in heterogene IT-Landschaften rein. Wir müssen mit verschiedensten PIM-Systemen, ERP-Systemen arbeiten. Aber das Schöne ist, das Beiwerk, was sich so ergeben hat, dass wir zum Beispiel überall deployen können. On-Prem, Hybrid, bei jedem Hyperscaler, in jeder Cloud. Das sind so ein paar sehr schöne Vorteile. Und das wissen die Kunden auch sehr zu schätzen. Wir gehen ein bisschen weg von Mach. Wir nennen das unser Produkt Integrated Composable Commerce. Ein neuer Begriff, ne? Prägt den Markt ein bisschen. Genau, hat aber den Hintergrund letztendlich, dass wir haben ein großes Customer Experience Software Portfolio. Und zum Beispiel können wir Teile aus unserer Martech-Lösung rausnehmen und andocken, ja, wenn wir zum Beispiel das Thema Hyperpersonalisierung reden. Wir können die Behavioral Insights aufpflanzen. Und das sind einfach dann Mehrwerte, die unser Produkt ausmacht. Vielleicht noch für dich ganz interessant, du weißt es ja, aber die Zuhörer und Zuseher nicht so. Wann ist HCL eigentlich das richtige Produkt für mich, was wir sehr gut handeln können, ist Komplexität. Also wir brauchen auch ein gewisses Level an Komplexität, damit die Lösung den Mehrwert bietet, den der Markt braucht. So, das ist so ein bisschen unser Steckenpferd.
Also genau dann, wenn du sagst, du hast B2B-Modelle, die komplex am Checkout sind oder die Verträge der Kunden, da habt ihr ja schon einfach die Sachen da, die musst du nicht neu erfinden. Das finde ich mega, mega wertvoll, anstatt dass du sagst, so, jetzt fange ich mal an, Vertragsarten über Länder und Kunden, Kunden-Logins, Preise und die ganzen Terms, Conditions, Lieferbedingungen und welche Produkte kann ich in welchem Land für welchen Mitarbeiter sehen. Ne? Das habt ihr ja schon alles gelöst und das finde ich jetzt auch der echt smarte Move in dem Zuge. Deswegen freue ich mich auch, dass ihr jetzt auch rausgeht und vermehrt rausgeht, das kundzutun. Ihr habt ja in dem Zuge auch, du hast eine rote Farbe an.
Ja, das ist hier Ferrari. Ne?
Ich habe euch auch bei Ferrari gesehen, auf dem Fahrzeug und auch natürlich auf der Demexco. Da hattet ihr auch den Ferrari dann da stehen. Das war ein super Magnet. Aber wie ist es dazu gekommen und welche Geschichte ist drumherum?
Ja, also natürlich auf der einen Seite ist es ganz wichtig, dass wir einfach ein bisschen Awareness schaffen. Ferrari war schon ein langer Kunde von uns Und dann hat man sich tatsächlich die Hand gegeben und überlegt, wo kann man ein bisschen Aufmerksamkeit generieren. Und zum einen sind es natürlich die Events, wo wir auch unsere Kunden einladen können vor Ort. Das ist vor allen Dingen ein Erlebnis. Ich selber habe auch schon mal das Privileg gehabt, dort ein Wochenende in Spielberg dabei zu sein. War super, kann ich nur jedem empfehlen. Und da geht es einfach darum, das ist eine Win-Win-Situation für beide. Wir machen Werbung für Ferrari, Ferrari macht Werbung für uns, die setzt unsere Produkte vermehrt ein und das ist einfach eine gute Partnerschaft. Und so ist eigentlich aus einem Kunden-Vendoren-Verhältnis eine gemeinsame mehrjährige Partnerschaft entstanden. Und das ist natürlich optimal, ne?
Und Ferrari ist auch nicht günstig, aber jetzt mal so ein Gefühl zu haben, ihr habt ja eine E-Commerce-Plattform, unter anderem, ne, auch die DX und
Ja.
CMS-Plattform und noch viele weitere. Aber nur mal auf E-Commerce, wie viel geht denn pro Jahr über eure Plattform? Hast du da so ein Gefühl?
Ja, also wir haben tatsächlich auch eine signifikante Steigerung gehabt, seitdem wir das Produkt übernommen haben. Aktuell sind es ungefähr 270 Milliarden US-Dollar, also 270
Wahnsinn.
Milliarden US-Dollar. Die größten Teile gehen natürlich über die B2B-E-Commerce-Plattformen, aber wir haben natürlich auch ein paar kleine Player, aber ich denke mal, das ist schon eine Hausnummer. Und es ist so, wir sind da in der Vergangenheit auch immer ein bisschen restriktiv gewesen. Vielleicht nicht immer zu unserem Vorteil, dass wir gesagt haben, wer sind denn eigentlich unsere Kunden? Ja, weiß auf gar keiner, wo HCL überall drin steckt.
Ja, vielleicht so zwei, drei Beispiele, die du sagen kannst.
Ja, also wir haben zum Beispiel Lindegas ist ein großer und langjähriger Kunde, mit dem wir auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis pflegen, die tatsächlich über 40 Stores mittlerweile haben. In verschiedenen Ländern, für verschiedene Verticals auch. Und die haben auch, ich sag mal, 5% ist tatsächlich B2C. Also die gehen dann tatsächlich, haben sich ein bisschen diversifiziert. Gerade in dem Aquaristikbereich ist es so. Dann haben wir auch ein paar von den ganz großen Automotive Companies hier aus Deutschland. Da gibt es ja nicht so viele. Wenn ich sage ein paar, dann sind das so die Hälfte von den vier großen, die es da gibt. Aber ja, das sind so ein bisschen HP kann man nennen zum Beispiel, die wohl sowohl B2B als auch B2C komplett über unsere Plattform ablaufen lassen
Ja,
und so weiter.
wir haben ja auch ein paar, ne? Und da haben die DHL, über die wir ja quasi die Shops für deren Kunden aufsetzen, mit denen sie dann halt Logistik und andere Themen aufbauen.
Ja.
Da stecken dann nochmal 12 andere bekannte Marken dahinter. Und das, ja, das finde ich schon, man vergisst das dann halt schnell, wer eigentlich überall da ist, ne? Und ich glaube, jeder kauft von uns oder fast jeder auch irgendwas über eine Plattform ein, was dann über HCL Commerce geht.
Ja, wir stecken schon ganz oft drin, wo selbst die Unternehmen dann selber nicht wissen, dass sie uns im Einsatz haben im Backend oder zumindest die Business Unit. Und da müssen wir natürlich, wie gesagt, hier Ferrari Rot ein bisschen noch an der Awareness feilen und auch ein bisschen mit den Kunden in das Race gehen. Aber ich denke mal, wir sind auf einem ganz guten Weg momentan.
Dann eine Frage zur aktuellen Marktsituation, auch wenn wir natürlich das Video ein bisschen länger da lassen wollen. Es ist ja Sommer 2024, kurz vor der EM. Ich sehe es ganz unterschiedlich, wie die Bereiche gerade sind. Aber wo siehst du einen Markt, wo der Kunde eher zurückhaltend investiert? Und wo siehst du einen Markt, wo der Kunde viel stärker investiert?
Also ich muss sagen, so was uns ganz stark auffällt, ist der klassische E-Commerce-Markt, der Retail-Markt geht sehr stark zurück. Die Margen gehen zurück, einfach aufgrund der Situation, die wir hatten nach Corona, mit der Situation Ukraine-Russland. Es ist ein bisschen verhalten geworden. Und da sehen wir eher einen Rückgang. Und auch momentan liegt eher der Fokus und die Projekte, die aktuell kommen, sind eher im B2B-Bereich. Weil eben da noch, man glaubt es oft nicht, aber es ist oft schon noch Nachholbedarf da bei den Unternehmen. Und die treiben aktiv die Digitalisierung voran. Und das ist natürlich auch ein zentrales Element, dass man den gesamten Vertrieb auf der Plattform hebt, im
Und
B2B-Bereich.
von den Komponenten ist es dann halt, okay, Commerce ist eher rückläufig, außer im B2B habe ich verstanden, aber ihr habt ja noch das DX-Portfolio, ihr habt ja noch andere
Also
Marktteile.
wo wir momentan einen absoluten Boom sehen, weil auch, muss ich zu Recht und stolz auch sagen, weil die Lösung mittlerweile so komplett ist, ist der ganze MarTech-Stack. Da haben wir eben drei Produkte mit Unica, das ist eine MarTech Automation. Dann haben wir jetzt ganz neu eine Customer Data Plattform, HCL CDP. Wir haben Deep Behavioral Insights mit Discover. Und diese Kombination macht uns enorm stark. Wir hatten jetzt gerade eine sehr große Ausschreibung im Public Sector, wo wir einen sehr, sehr hohen Erfüllungsgrad hatten, über 90% out of the box von wirklich schwierigen Requirements. Und da muss ich sagen, also bin ich schon stolz drauf, was wir da geschaffen haben in den letzten 2, 3 Jahren. So ein altbekanntes Produkt wie Unica jetzt zu einem richtigen Vorreiter zu machen. Und wir waren eben auch gerade auf dem Gartner-Symposium und haben da auch jede Menge sehr, sehr positives Feedback bekommen. Und ich glaube, da spielt so ein bisschen die Musik in den nächsten 18 Monaten.
Ja, super. Also Marketing, MarTech, das klingt gut. In dem Bereich sind wir ja auch. Wie ist es so mit Einsparungen und weitere Digitalisierung in anderen Prozessen? Ist das ein Thema oder nicht? Ihr habt ja auch Branchenlösungen und so weiter, habt ihr ja auch, aber...
Ja, es gibt natürlich, wir sehen sehr stark, wir hatten einen sehr starken Push im Bereich Public. Ja. Aber wir haben ja auch sehr große und sehr viele Public-Kunden, also die öffentliche Hand. Aber da sehen wir jetzt, dass aktuell wieder ein bisschen die Bremse reingehauen wurde. Also es war sehr ambitioniert in den letzten 2 Jahren, was dort gemacht werden wollte. Und es ist auch einiges umgesetzt worden. Aber da ist dann nicht die Technologie der Showstopper, sondern eher die Ressourcen und die Projekte an sich. Und man merkt halt doch noch, dass es ein bisschen Bürokratie ist und ein paar Fallstricke gibt. Aber ja, ich hoffe trotzdem, wenn wir uns jetzt beispielsweise den Bildungssektor anschauen, dass wir hier in der Zukunft einfach... ja, nochmal eine Schippe drauflegen können.
Ja, super. Das Thema KI betrifft ja auch alle und alle sprechen drüber. Wie ist denn eure Position dazu, zu KI, aber auch, also was ich für mich immer anschließe, ist Data Governance und wo lässt sich Sachen betreiben? Also sind eigentlich 2 Themen, aber...
Mir war schon klar, dass die Frage kommt, Kevin. Also, da möchte ich mal kurz differenzieren, was ja oft so für den, ich sag mal, den normalen Gebrauch oder der jetzt nicht aus der IT-Branche kommt, den Nutzer oder den Menschen, ist dieses Generative AI. Aber das ist gar nicht so das Thema, muss ich sagen, sondern wir haben tatsächlich sehr, sehr starke AI-Komponenten, weil die Mutter HCL Tech eben eine entsprechende Plattform entwickelt hat, die wir wie ein Lego-Baustein an jede von unseren Lösungen anflanschen können. Mhm. Heißt AI on, also wenn der Knopfdruck AI on. Und da geht es einfach darum, was wir machen, ist Daten zu vernetzen. Und zwar in Echtzeit. So, und das heißt, wenn ich einfach, machen wir mal ein Beispiel. Ja, ich bin Kunde bei hier so einer lokalen Bank schon sehr lange und die wissen auch, ich bin da gerated und so weiter und so fort. Und ich kriege immer noch Angebote für Studentenkredit. So, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, meine Kinder sind noch zu jung für Studium, ich werde nicht mehr studieren. So, und 95% meiner kapitalbildenden Maßnahmen finden außerhalb ihres Universums statt, habe ich Ihnen auch schon mal gesagt. Mhm. Einfach deswegen, weil sie die Datentöpfe, die sie haben, nicht vernetzen. Und sie hätten die Informationen, sie können mich genau identifizieren, wenn ich die Karte in den Geldautomaten reinschreibe oder wenn ich mich über meinen Online einlogge. Und so könnten sie mich sehr, sehr präzise ansprechen. Und ich denke mal, dass das noch nicht der Fall ist, weil eben diese Datentöpfe nicht miteinander vernetzt sind. Und das ist das, was wir mit der KI machen. Was früher die klassischen Themen Next Best Offer, Next Best Action oder auch jetzt gerade im Commerce-Bereich, was möchte ich denn? Was kaufe ich denn wahrscheinlich? Und welches Zubehör kaufe ich denn zu dem Produkt, was mich interessiert? Ja. Und das in Echtzeit zu analysieren. Und hey, wir warten nur drauf, dass die First-Party-Cookies weggehen, ja, die Tracking-Cookies. Und dann kommt die First-Party-Data wieder einen ganz anderen Stellenwert. Und da sehen wir den großen Mehrwert für KI.
Und ich glaube, das ist, was du gerade auch gesagt hast, für die ganzen MarTech und Online-Marketeers sowas von wichtig. Es schränkt ja jetzt schon ein. Und das zu wissen, ich habe Anwendungen, die das dann in Bild haben, ne? Viel, viel besser. Wobei das Gesetz natürlich auch einfach, ein Cookie-Gesetz ist auch einfach...
Ja, ich meine, dass dadurch mal ein Produkt gibt, was das einfach alles egalisiert. Aber gut.
Dann noch kurz eine Frage zu Daten und wo ihr die Daten vorhaltet. Du hattest in so einem Nebensatz mal gesagt, und da wäre mir eure Ausrichtung spannend. Im Nebensatz hattest du gesagt, du kannst es auf einer Cloud laufen lassen, eine Public Cloud, Private Cloud, On-Prem. Wollt ihr das weiterhin so machen? Ist das eine Strategie oder ist das ein Relikt aus der alten Zeit?
Nein, es war einfach ein Beiwerk aus der Umstellung auf Cloud Native. Und wir werden, klar natürlich, wenn man sich im Softwaregeschäft einfach auch die Margen anschaut, ist natürlich die Marge bei einem reinen SaaS-Geschäft höher. Aber wir haben festgestellt, dass es für unsere Kunden oft wichtig ist, zumindest Bestandteile von so einer komplexen Lösung, die aus verkaufen, Kunden anwerben, Kundendaten halten, einfach noch on-prem gehalten werden. Der Klassiker, ich sage es immer, wir haben dann eine Schweizer Bank als Kunde und die haben tatsächlich die Kundendatenbank im Safe unten im Keller steht auf dem Server. So, alle anderen Applikationen sind in der Cloud und dann werden die Daten mit dem Alias versehen, prozessiert, angereichert und es bleibt nur noch ein Alias an den einzelnen Komponenten in der Cloud, eben auch damit man DSGVO-konform ist, damit man die Datenintegrität hat. Aber wir werden bis mittelfristig definitiv nicht von dem On-Prem-Modell weggehen.
Persönlich finde ich es auch genau richtig. Wir haben auch andere Kunden, die sagen, ich möchte ganz gern, dass es in Deutschland bleibt oder die Datensouveränität haben. Wir betreiben es ja auch auf OVH Cloud oder auf anderen, aber auch auf AWS, Azure und Google, ne? Also ist ja alles los. Aber das finde ich, ist eines der echten USPs, die ihr habt, in dem Zugang, weil andere sagen halt, muss das mit uns machen.
Ich meine, es gibt ja, wir haben ja einen Markt und vor ein paar Jahren vor 10 Jahren war Multi-Tenancy das Ding schlecht weg. Heutzutage ist es eher so, also wir sehen einen sehr starken Trend hin zum Single Private Key Tenancy. Das ist natürlich am Anfang mal mit Kosten verbunden, einfach weil man den Speicherplatz braucht in der Cloud. Egal auf welchem Betreiber, ob jetzt Google, Microsoft, AWS oder auch in irgendeinem Datencenter oder egal wo. Aber ich denke mal, dass die Kontrolle über die eigene Lösung und die eigene Plattform und die unternehmenskritischen Prozesse, die da drauf laufen und entsprechend auch die Datensicherheit und Integrität, die immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, dadurch gewahrt bleibt.
Ja, und ich glaube, das ist eine der wirklichen USPs, die ihr da mitbringt. Ihr habt aber noch ein anderes Produkt. Also wenn ich Sachen verkaufe, gerade im B2B, ist super. Aber was ist dann, wenn ich gerade so Maschinen und Co. verkaufe oder gerade im OEM-Umfeld bin, dann hole ich mir ja kein Shop-System und baue das dann da um. Da habe ich was anderes in der Presse gelesen. Wobei, stimmt ja nicht. Das hat mir uns erzählt und wir haben uns schon reingedrillt. Aber lass mal die Katze aus dem Sack.
Ja, also wir haben für den ganzen Bereich After Sales Market, haben wir eine neue Service Lifecycle Plattform akquiriert, die wir jetzt angefangen haben umzubauen und da auch schon so gut wie fertig sind, weil wir wollen ja einen kompatiblen Stack haben. Und es gibt da eigentlich zwei Treiber. Der erste Treiber, wenn ich mir mal zum klassischen OEM anschaue, ist natürlich, dass im After-Sales wesentlich höhere Margen zu verdienen sind. Nämlich 2,5 mal 3 ist klar. Wenn ich einen Blinker kaufe, ist der einfach teurer, als wenn er im Auto drin steckt. Ne? Das ist der Mengenrabatt mit den Reifen und den Sitzen dazu und so weiter. Und dann ist aber auch so, dass die gerade diese großen Hersteller fast 50% ihrer Gesamtmarge über den Bereich After-Sales machen. Und der ist natürlich auch umkämpft. So, und der Kunde, egal welches Auto ich jetzt zum Beispiel fahre oder ob das intakt ist oder so weiter, ich erwarte mir, dass die Service-Prozesse, Lieferprozesse die gleiche Transparenz und Qualität haben, egal ob ich jetzt in Costa Rica sitze oder ob ich in Singapur sitze oder ob ich in Nordamerika sitze oder ob ich in Deutschland sitze. So, gerade bei Premium-Produkten. Mhm. Das ist das eine. Und das andere große Thema, ich bringe dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du bist von einem großen Zeitungsverlagshaus, und sitzt am Sonntagabend da und deine Presse fährt an und du hast eine große Schlagzeile für Montagmorgen. Und auf einmal geht der Alarm los, und die Maschine steht, und fängt das Rauchen an. Jetzt hast du natürlich einen irren Zeitdruck. Jetzt musst du erstmal identifizieren, woran hängt denn das? Ne? Also welches Teil ist denn das? So, und dann musst du überlegen, ist das ein Teil oder ist das eine Teilegruppe? Mhm. Und wenn du das dann identifiziert hast, dann musst du dir überlegen, habe ich das auf Lager oder muss ich das bestellen? Und natürlich, hier kommt wieder die Anwendung an das Commerce-System, weil wir das ganzheitlich sehen. Drückst du auf den Knopf und du musst wissen, wie ist die Verfügbarkeit, wie lange ist das Shipping, wie lange dauert es? Dann geht es aber auch noch so weiter, kannst du das Ding selber reparieren oder brauchst du jetzt einen? Und im Nachgang willst du wissen, geht es auf die Gewährleistung, geht es auf deinen Wartungsvertrag? Du möchtest das Ganze mit einem Ticket versehen haben und hinterher eine Analyse drüber fahren. Und das machen wir mit der Aftermarket Cloud. Das ist momentan ein irres Thema bei fast allen, ich sag mal, aus dem Bereich Manufacturing. Egal, ob du ein Umspannwerk hast oder ein MRT oder ob du einen Bagger hast oder stell dir vor, du hast einen riesen Kran und du hebst eine Autobahnbrücke in der Nacht, tauscht die aus und das Ding steht. Ja, was meinst du, wie der ökonomische Schaden ist? Du weißt, wo es hingeht und das große Thema eben auch, wenn wir mit den Unternehmen reden oder auf, ich sag mal, gerade mit dem CFO, ist das Thema Risk Mitigation. Also ich möchte das Risiko, das Ausfallrisiko und die Folgekosten einfach über digitale Prozesse minimieren. Und da kommen wir dann ins Spiel.
Na cool. Also ich finde es mega, auch was ihr aus 5 Jahren, ne, 5 Jahren rausgestampft habt, auch die Komplettheit in diesen Bereichen. Hammer, weil wir haben solche Produkte ja teilweise mit der Hand noch gestrickt für Kunden.
Ja, also ich.
Daher ist das super und wir freuen uns da auch natürlich auf das erste gemeinsame Projekt. Das wird
absolut
kommen. Aber das ist mega. Jetzt zum Abschluss noch, was würdest du einem CDO aus deiner Erfahrung, du bist ja jetzt schon lange in dem Umfeld und hast ja viele Kundensituationen gesehen, mitgeben? Gern positives Beispiel oder auch ein Fuck-up, wo du sagst, da habe ich oder hat der Kunde mitgelernt, das ist eine Sache, die muss man mal geteilt haben.
Ja, also was ich ganz wichtig finde, ist, man soll nicht immer sofort auf jeden neuesten Trend draufspringen, sondern sich mal eher mal anschauen, was das ist. Und dann muss man, ich denke mal, was ganz wichtig ist, ist eben die Integrierbarkeit des gesamten IT-Stacks. Und da kommen wir eben zum Thema APIs, ja, und Schnittstellen. Mhm. Das ist das eine, das müssen die Systeme natürlich können. Die meisten modernen Softwareplattformen können das. Aber wo sich viele Leute eben keine Gedanken drüber machen, gefühlt zumindest, ist der Bereich, wie fließen denn meine Daten durch die Systeme? Ja. Dieses Datenfluss, ein Datenflussdiagramm. Es ist auch so, in vielen Ausschreibungen, RFPs, die wir bearbeiten, sehen wir, dass da einfach nicht dran gedacht wurde. Und dass dann irgendwas aufgebaut wird und später festgestellt wird, ja, Moment mal, jetzt sehen wir erst die Brüche. Und das ist was, wo ich einfach, Daten sind mittlerweile so wichtig. Früher hat man noch gesagt, Daten ist das neue Öl, aber Öl erzeugt kein Öl, aber Daten erzeugen neue Daten. Und dann eben auch, wie bringe ich diese Daten zusammen? Ne? Ich habe ein Data Lake, ja, komplett unstrukturiert. Ich habe ein Data Warehouse, was mein ERP-System bedient, sehr strukturiert, da will keiner jemanden ranlassen. Und wie kriege ich das alles in einen Topf? So, und wenn ich eine neue Plattform im Zuge mit der Digitalisierung meiner Prozesse mit an Bord nehme, ganz wichtig, wie passt das da rein in das, was ich jetzt habe und welche Lücken fülle ich und wie fließen die Daten?
All about Integration Architecture. Ich habe es extra nochmal auf Englisch gesagt.
Ja, genau, ja. Das sind die Software-Seller, ne? Sehr viele Anglizismen. Sorry dafür.
Weil was man da streichen will, sagt man es auf Englisch, genau. Ja. Ja, danke. Danke, Till, für all die Insights dazu. Wenn Fragen da sind, gehe ich davon aus, dass jeder dich über LinkedIn, du wirst ja wie immer auch vernetzt sein, verlinkt sein, ansprechen kann. Ansonsten auch gerne hier in die Kommentare rein. Danke dir für deine Zeit und für die Insights, Till.
Herzlichen Dank an euch. War super.
Dankeschön. Gerne. Und ja, danke fürs Zuhören, Zuschauen und auf gute und weise Entscheidungen für uns alle.